Mir persönlich ist es eine Sache, die mir auf dem Herzen ist, weil ich da eben zum einen Teil ja ein Stück weit auch für mich selbst in meiner eigenen Person und natürlich auch für viele Leute, mit denen ich so Umgang habe, ist mir dieses Thema begegnet, dass am Ende Menschen in ihrer Nachfolge, in ihrer Geschichte da scheitern, weil sie die Hoffnung aufgeben, weil sie durch ihren Lebenshintergrund, durch erlebte Dinge aus Vergangenheit, Kindheit, aber auch in der Gemeinde, in Gemeinschaft Dinge erlebt haben und am Ende da die Hoffnung aufgegeben haben. Was ich da festgestellt habe, dass Hoffnungslosigkeit doch ein beliebtes Instrument ist des Teufels, was sehr wirkungsvoll ist und sehr, sehr verbreitet ist. Weil es zum einen versteckt ist, weil es zu einem anderen auch nicht unbedingt, also nicht zumindest nicht in den Anfängen, gleich unter der Rubrik, das ist ja eine Sünde. Wenn du irgendwo in deiner Nachfolge Probleme hast, wenn dir irgendwo was passiert, wo du sagst, huch, das kann ich so nicht lassen oder so, da fällt es uns leichter auf dem Gebiet, wo du sagst, hier habe ich echt eine Sünde gemacht, das kann ich auch vom Wort Gottes her lesen, hier muss ich umkehren, hier muss ich Buße tun. Hoffnungslosigkeit, das ist ja am Anfang sogar erst einmal unbemerkt, wenn sie so Dinge einschleichen und wenn Dinge so werden und die verfestigen sich, die vertiefen und wenn es ans Licht kommt, dass du eigentlich ein Problem mit Hoffnungslosigkeit hast, dann ist es meistens schon ziemlich weit eingerissen. Also es lohnt sich, denke ich, für mich dieses Thema zu beleuchten, über das Thema mal nachzudenken, weil das eben sich sehr gerne versteckt, ein bisschen unterschwellig ist, bisschen subtil im Hintergrund so sein Unwesen treibt. Oft geht sowas auch Hand in Hand mit Selbstmitleid und mit solchen gewissen Dingen. Und diese ganze Sache Hoffnungslosigkeit oder auch hingezogene Hoffnung, wenn Dinge nicht gleich in Erfüllung gehen oder wenn wir auf etwas warten müssen, das soll am Ende, ich glaube, das ist das erklärte Ziel unseres Widersachers, ist das erklärte Ziel, das hingezogene Hoffnung soll unsere Verheißung und am Ende unsere Berufung töten. Das ist das Ziel, was der Teufel eigentlich verfolgt. Ich will das einfach mal bloß für dass ihr ein bisschen was vor Augen habt, das ist jetzt nicht so ganz so dramatisch, aber es gibt also, wie ich gesagt habe, auf der einen Seite haben wir das, was wir uns ja auch befasst haben, dass wir ein Ziel haben müssen und Gott will, dass wir ein Ziel haben. Oder gestern hatte Kerstin das gesagt, eine Vision. Dort will Gott auch mit uns hin. Und auf der anderen Seite hat unser Widersacher, der Teufel, natürlich auch verfolgt auch so seine Ziele. Und tja, da ist mir jetzt nichts so Richtiges eingefallen, aber ich sage mal, auf der anderen Seite ist vielleicht, wie könnte man das bezeichnen? Ich umschreibe das mal mit Aufgeben. Aufgeben, einfach nicht weitermachen. Also das hier verstehe ich in diesen ganzen Dingen Gottes Ziele, Gottes Pläne, das, was Gott ein Leben lang mit uns zu tun hat und am Arbeiten ist. Und hier ist dieses Aufgeben, diese Kapitulation, ja, sich hängen lassen. Und beides ist im Prinzip ein gewisser Weg. Und nun versuche ich das mal ein bisschen für uns so aufzuzeichnen, nämlich hier beginnt unser Leben. Hier beginnt unser Leben bis zu einem gewissen Punkt. Und dann sagt Gott, weißt du, ich möchte mit dir hierhin. Und der Teufel sagt aber auch, ich möchte gern mit dir hierhin. Und so werden sich ergeben sich zwei Bahnen. Könnten meinetwegen eine Schiene sein, wo der Zug unseres Lebens fahren soll. Ja? Haben wir mal so dargestellt. Und diese eine Geschichte soll oder ist dieser Weg dieser Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslos. Und hier schreibe ich einfach nochmal auf diesen anderen Weg hin die Hoffnung. Weil diese ganze Geschichte ist ja nicht eine einzige punktuelle Sache. Unsere Vision, unsere Berufung ist ja alles Wachstum, das ist ja alles in Bewegung, das ist ja nicht eine Geschichte. Das beginnt vielleicht mal an einem Punkt, wo du deine Vision empfängst oder deine Berufung entdeckst, aber das bewegt sich ja alles. Und auf dem Weg passieren ja viele Dinge und wir kommen zu diesem Ziel nur, wenn wir auf dieser Schiene fahren, dass wir Hoffnung haben. Wenn wir Hoffnung haben in diesen Dingen, dass sich Dinge ändern, in unserem privaten, persönlichen Leben, in unserem geistlichen Leben, dann werden wir auch hier ankommen. Und das Gleiche geschieht auf der anderen Seite. Und nun haben wir da, wenn ich da schon eine Schiene zeichne, haben wir da eine Schaltstelle. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das richtig zeichne. Aber wir haben hier eine Schaltstelle. Und darüber möchte ich heute reden und möchte euch da ein paar Dinge aufzeigen, weil an dieser Schaltstelle hängt ein Bauteil. Und dieses Bauteil ist verstellbar. Es könnte theoretisch auch so gestellt sein. Also, ihr seht das schon, ich rede mal hier im Bild gesprochen von einer Weiche. Und genau auf diese Geschichte kommt es mir an. Also ich möchte am Ende von diesem Workshop erreichen, dass ihr etwas mit diesem roten Punkt anfangen könnt. Und dass ihr wisst, was da geschieht, was da ist und was das für Auswirkungen hat. Und ich glaube, und da, so habe ich diese Geschichte ein bisschen aufgebaut, da geschieht etwas, diese Schaltstelle hat für mich einen Namen. Und diese Schaltstelle ist mein Herz. Es ist sehr entscheidend in unserem Leben und auf dem Weg von Hoffnung hin zu Vision und Ziel, zu Gottes Plänen oder weg von Gottes Plänen hin zum Aufgeben, zum Ausbrennen, zum Nicht-mehr-Wollen. Es ist entscheidend, was sich hier in meinem Herzen tut und welchen Zustand mein Herz hat. Und dann bewegt mein Herz dieses Bauteil. Und diesem Bauteil gebe ich auch mal ein paar Namen. Und dann ist es erstmal gut mit meinem Bild. Aber ich schreibe das mal hier daneben. Dieses bewegliche Teil, was bewegt wird von meinem Herzen und entscheidend ist, ob mein Lebenszug in diese Richtung fährt, hin zu Gott, zu seinen Visionen und seinen Zielen, oder ob mein Zug hierhin fährt. Da, dieses Bauteil heißt Gedanken, Worte, Taten. Ich möchte im ersten Teil jetzt ein Stück darauf eingehen. Ich muss mir erst meine Uhr abmachen, die Uhr hierher legen. Meine Frau hat mich schon ermahnt, dass wieder mein Konzept hoffnungslos zu dick ist. Und sie hat mich gewarnt, wehe, du kommst nicht am Endpunkt an. Halte dich bitte nicht bei der Vorrede auf. Ja, und darüber, was das ausmacht, was mit meinem Herz geschieht, wie mein Herz meine Gedanken, meine Worte und meine Taten beeinflusst, das hat was mit meinem täglichen Leben zu tun, ob wir auf dem Weg der Hoffnung fahren können. Und Hoffnung habe ich noch etwas gelernt und das passt absolut in das Fahrwasser von der Thematik von dieser ganzen Woche hinein. Über Hoffnung kannst du letztendlich nichts lernen oder Hoffnung kannst du nicht erlernen, auch nicht im Gemeindebauseminar 5 oder wo auch immer. Hoffnung musst du empfangen. Hoffnung ist etwas, wo wir die Mittel und die Wege, die will ich versuche ich aufzuzeigen, aus dem Wort Gottes, die Verhaltensweisen aus dem Wort Gottes uns zu eigen machen, damit Gott uns Hoffnung geben kann. Wir haben ja diese ganze Woche uns damit beschäftigt, dass wir ihn kennen müssen und dann auch von ihm empfangen. Und Hoffnung ist etwas, das kannst du nicht erlernen. Du kannst, geh mal rum, frage mal, wie lerne ich denn Hoffnung? Hoffnung hast du entweder in deinem Herz oder du hast nicht in deinem Herz. Das ist wie so ein inneres Zeugnis. Wir kennen ja das Lied, was wir manchmal singen, etwas in mir, oder wir haben es dann auch noch ein bisschen umgedeutet oder ein bisschen um vom Text, dein Geist in mir. Da gibt es etwas in uns, wo wir sicher sind, ja, ich habe Hoffnung, oder wo wir die Flinte ins Korn werfen. Also ganz sehr geht es darum, diese ganzen Zustände unseres Denkens, unseres Reden und unseres Handeln müssen darauf ausgerichtet sein, dass wir dem Herrn sagen, beschenke mich in meinem Problem mit der Hoffnung. Mit Hoffnung für das, was vor mir liegt. Das heißt also, erwartet nicht jetzt in dieser Lehre, dass ich Lösungen anbiete. Das kann ich nämlich nicht, weil jedes Problem von jedem Menschen unter uns verschieden ist. Und jeder muss das unterschiedlich auch für sich von Gott empfangen. Was ist denn? Aber es gibt ein Problem in unserem Leben oder es gibt eine Phase, wo es mal unten durchgeht oder wo mal Dinge nicht so gut laufen. Da ist es entscheidend, welchen Zustand mein Herz hat, damit ich dieses Bauteil in die richtige Richtung bewege. Über meine Gedanken, über meine Worte und über meine Taten. Das heißt, es muss uns nicht gut gehen, um zu hoffen, sondern wir müssen hoffen, um gesund zu werden. Es muss noch nicht die Lösung da sein, aber die Hoffnung stellt die Weiche für die Lösungen, die Gott hat. Auch diese ganze Thematik Hoffnung hat ja auch was mit daran Glauben zu tun, dem Herrn zu glauben. Und diese ganze Geschichte muss noch nicht bis zum Ende ausgeprägt sein. Und muss sagen, ja, ich habe vollsten Glauben oder alles. Es kann sein, dass du noch Unsicherheiten hast. Aber wir müssen beginnen. Wir müssen beginnen, uns in die richtige Richtung zu bewegen. Wir müssen beginnen, die richtigen Gedanken zu denken und damit das Herz in die richtige Position bringen. Das heißt, das Erste, was ich beleuchten möchte bei diesem ganzen Thema Hoffnung, wie ich Hoffnungslosigkeit entlarven kann und zu Hoffnung kommen kann, wir müssen einen Blick werfen auf unser Herz oder wir müssen mal ein klein wenig wissen, was spielt sich denn in unserem Herzen ab? Und wobei das nicht der Hauptschwerpunkt ist von dieser Lehre, weil ich möchte dann wirklich auf ein paar praktische Dinge eingehen, was wir einfach tun müssen, wenn uns Hoffnungslosigkeit beschleicht und wenn Hoffnungslosigkeit sich breit machen will, wie wir uns verhalten sollen. Aber um das richtig umzusetzen, um dann zu sagen, ja, das weiß ich, was da gemeint ist, müssen wir ein klein wenig den Vorlauf haben, dass wir ein bisschen wissen, was eigentlich Gott mit unserem Herz geplant hat oder was Gott mit unserem Herz meint. Weil das ja auch das Herz ist so ein bisschen, wie wir es gestern in den Workshop schon hatten, wie Seele oder so, das kann man ja nicht anfassen. Und was meint Gott eigentlich mit unserem Herzen? Und ich glaube, das Herz sind unsere innersten Gefühle und Gedanken. In der Bibel ist das Herz eigentlich das Sinnbild für unser verborgenes Ich. Und da merkt ihr jetzt schon, was ich in der Einleitung gesagt habe, diese Hoffnungslosigkeit und diese Sachen, dass sie subtil und so unterschwellig oftmals beginnen und gar nicht so schnell an die Tagesordnung kommen und nach oben kommen, weil sich das funktioniert übers Herz. Und das Herz ist mein innerstes Ich. Und dieses innerste Ich machen wir in der Regel nicht so schnell auf. Vom Wort Gottes her können wir herausfiltern, dass das Herz eigentlich das Organ ist der Einsicht und der Weisheit. Sprüche 2, 1 bis 3 lesen wir: Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehest. Wir sollen unser Herz der Einsicht zuwenden. Also Herz und Einsicht, Herz und Weisheit. Da legt die Bibel einen Schwerpunkt drauf, wo die sagt, dort befindet sich das. Wenn dein Herz in Ordnung ist, mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Zuversicht, dann werden auch die Erkenntnisse Gottes kommen. Sprüche 2, 1 bis 3, falls das ich zu schnell gesagt habe. Sprüche 2, 1 bis 3. Ein anderer Bibelvers, wo das zum Ausdruck kommt, dass das Herz das Organ der Einsicht und der Weisheit ist, Jesaja 6, 10. Verstocke das Herz dieses Volkes. Das ist also eine Negativgeschichte, aber dort kommt das auch raus, dass Herz und Einsicht zusammengehört. Verstocke das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen, damit es nicht mit seinen Augen sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Diese Jesaja-Stelle ist jetzt eine Negativstelle, weil das in einer Phase war, wo das Volk Israel sich massiv und bewusst von Gott abgewendet hat. Worauf es mir aber ankommt, jetzt nicht, dass das jetzt diese harte Bibelstelle ist, sondern dass ihr seht, auch an diesen Stellen, Herz und Einsicht gehören zusammen. Und da ist auch schon ein weiterer Hinweis auf unsere Augen und auf unsere Ohren. Da kommen wir dann noch auf diese Stelle, weil die Bibel uns an einer anderen Stelle auffordert, unser Herz zu bewahren. Kommen wir aber noch drauf, also erstmal so weit bis hierher. Wenn wir brauchen Einsicht über die Dinge, wo steht denn meine Weiche? Und diese Einsicht ist tief verborgen in unserem Herzen. Das geht über das Herz. Wie ich schon sagte, ist also das Herz eigentlich das Synonym oder die Umschreibung für den inneren Menschen. Für das, was ganz inne bei uns los ist und wie wir beschaffen sind, wie wir denken. Wir können lesen im 1. Petrus 3, 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 3 und 4. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Mir kommt es also jetzt hier nicht auf die Haarflechten an oder auf den Schmuck, wie viel oder wie wenig. Mir kommt es darauf an, dass Petrus hier schreibt, dass es einen verborgenen Menschen des Herzens gibt. Also unser eigenes Ich, das ist unser Herz, wie ich eigentlich denke und wie mir es so geht, wie ich an Dinge rangehe und das, was so im Nonverbalen abläuft, was ich oftmals in mir, so mit mir ausmache. Und dieses innere Geheimnis, das ist eigentlich die Schaltstelle, wo ich meine Weiche auf Hoffnung oder auf hoffnungslos stelle. Ein anderer Bereich, den die Bibel noch beleuchtet, dass das Herz auch der Sitz meines Willens ist. Tief im Herzen entstehen die Dinge, was ich will oder eben nicht will. Meine persönlichen Geheimnisse. Und Gott schaut zuerst auf das Herz. Und das ist die entscheidende Schaltstelle. Wir Menschen sind oft darauf ausgelegt, dass die entscheidenden Bewertungskriterien unseres Lebens eben unsere Äußerlichkeiten sind. Deswegen lieben wir manchmal die Gesetze, ich habe ja alles gemacht oder dies oder jenes. Aber das ist nicht das, worauf Gott schaut. Gott bewertet das Herz. Und da geht es ihm nicht darum, dass Gott jetzt irgendwie sagt, also ich habe das Recht, auch das Verborgene zu sehen, sonst gibt's Ärger. Darum geht's Gott nicht. Gott weiß, dass das verborgene Herz diese Schaltstelle ist, wo viel passieren kann. Das verborgene innere Ich, da passiert das, wo es eigentlich hingeht. Und deswegen legt Gott auf das Herz den Wert. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, dass viele Menschen, viele Bibelstellen weisen darauf hin und auch Menschen, die den Herrn kannten, haben das erkannt und es ist uns aufgeschrieben. Ein Beispiel von David in seinem Dankgebet, als er im Prinzip, er selber hatte den Tempel nicht gebaut, aber hat schon so einige Baumaterialien gesammelt und schon die ersten Dinge vorbereitet für Salomo. Und in der ersten Chronik, 1. Chronik 29, können wir das nachlesen, so ab 17. Vers, da kommt mir es auf eine Stelle an. Ich weiß, mein Gott, sagt David, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Das ist Gottes erster Blick auf unser Herz. Das möchte er prüfen. Und eine andere Stelle, Jeremia 11, 20. Aber du, Herr der Herrscher, und du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst. Warum prüft Gott eben unser Herz? Warum schaut Gott auf unser Herz? Warum ist das so entscheidend, unser Herz? Weil, und das hatten wir diese Woche auch schon in den verschiedenen Lehren, weil bereits im Herzen und nicht erst dann in der Tat der Mensch böse oder gut handelt. Das ist hier eine Aufzählung und die steht nicht ohne Grund so rum da. Gedanken, die verborgenen Gedanken tief im Herzen werden vielleicht zu Worten und vielleicht auch zu Taten. Und das funktioniert in die positive wie in die negative Richtung. Und deswegen prüft Gott den Ursprung der Dinge, die in unserem Leben sind. Und deswegen ist das auch wichtig, wenn wir merken, wir haben Dinge der Hoffnungslosigkeit, die uns beschleichen in unserem Leben, dann nützt es nichts, hier irgendwo zu sagen, ich muss hier eine Schiene verbiegen, ich will hier rüber und ich brauche noch ein Seminar und ich muss noch eine Behandlung gehen und ich muss noch was machen und ich brauche hier noch einen vollmächtigen Beter oder irgendwas, sondern Gott möchte, dass wir sagen, schau auf diese Schaltstelle. Warum bist du hier gelandet? Das hat Gründe mit unserem Herangehen, mit unserem Verhalten in unserem Herzen. Bereits im Herzen und nicht erst in der Tat handelt der Mensch gut und böse. Ganz klar vom Wort Gottes belegt, Matthäus 15, 18 und 19. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Also ein ganz klarer Hinweis, dass es im Herzen beginnt. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Mir geht es heute nicht darum, was alles Schlimmes passieren kann, sondern dass das Herz, der innere Mensch, der Ursprung ist, wie auch unsere ganzen Gefühle, wo es denn lang geht und ob ich hoffnungsvoll oder eben ohne Hoffnung, hoffnungslos bin. All meine seelischen Regungen, Schmerz, Trauer, Freude, Angst, Verzweiflung, Mut und Ablehnung, Verachtung, aber auch Vertrauen, Zuneigung, Freude beginnen im Herzen. Dort legt Gott das rein. Und auch im normalen Alltag, auch wenn wir jetzt das Herz, wie gesagt, nicht angreifen, also nicht jetzt angreifen können und nicht sagen, ja, es ist manchmal schwer mit der Beschreibung, aber im normalen Alltag kennen wir das, also nicht nur aus dem religiösen Bereich, dass Leute schon sagen, Mensch, das ist ein Typ, der hat ein Kämpferherz. Also es wird irgendwie, ist das klar, oder Mensch, der ist aber beherzt, der ist mutig, der traut sich was zu und da ist was. Da haben wir schon tief in unserem Wesen verinnerlicht, das hat was mit dem Herz zu tun. Ob du ein Hasenfuß oder ein Löwenherz bist, das hat was tief mit uns, in uns zu tun. Und auch dort tief in uns empfangen wir das Zeugnis. Dort in dem Herzen empfangen wir das Zeugnis, das zu steuern, Gedanken, Worten und Taten. Dort empfangen wir das, damit wir auf diese Schiene kommen, die zu Ziel und Vision und Gottes Willen führt. Ja, auf Deutsch gesagt oder mit anderen Worten, was ist auf Deutsch? Komischer Ausdruck. Mit anderen Worten ausgedrückt, unser Unterbewusstsein steuert uns. Ob wir es wollen oder nicht, unser Unterbewusstsein steuert uns. Das, was im Herzen ist. Deswegen, und Gott weiß das, dass letztendlich unser Unterbewusstsein, viele Dinge machen wir instinktiv. Instinktiv bist du bei einer Bemerkung eines Bruders oder einer Schwester beleidigt oder ziehst dich zurück oder fühlst dich geehrt oder gelobt. Das hat was mit dem Zustand deines Herzens zu tun. Es gibt Leute, denen kannst du begegnen, wie du willst, die fassen alles negativ auf. Da kannst du sagen, was du willst und das hat, es kann was mit dir zu tun haben, dass du wirklich was Negatives gesagt hast, aber oftmals hat das was mit ihrem Herzen zu tun. Da ist was kaputt an dieser Schaltstelle, wo tief im Herzen da was gesteuert wird, was den Leuten teilweise auch wirklich Sorgen macht. Also ich will da nicht nur sagen, ne, die haben dann alle irgendwie einen Gendefekt und sind selber schuld. Oftmals können oder kann man sich dieser Sache manchmal auch nicht erwehren und sagt, Mensch, warum ist das so? Warum bin ich immer so traurig? Und deswegen müssen wir Hoffnung empfangen. Ein paar aufmunternde Stellen noch zum Ende dieser Thematik mit dem Herz, bevor ich dann in das nächste oder tiefer da noch hineingehe. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dürrt das Gebein aus. Was wir empfangen müssen, ist ein fröhliches Herz vom Herrn, weil das fördert die Genesung. Das heißt, ein fröhliches Herz ist noch nicht alles gelöst. Du kannst mitten in deinen Problemen, in deinen größten Problemen, trotzdem ein fröhliches Herz haben. Und das hat was mit Hoffnung zu tun. Der Weg Hoffnung ist nicht der Weg der kompletten Problemlosigkeit. Deswegen fiel es mir ein bisschen schwer, das hier aufzuschreiben, weil ich kann hier nicht schreiben gut und böse. Das wäre falsch. Auch hier hat man Sorgen oder alles, aber trotz aller unserer Sorgen können wir ein fröhliches Herz haben. Und das fördert die Genesung oder das fördert die Hoffnung. Sag, okay, nicht so optimal, aber es wird schon. Und ein fröhliches Herz, Sprüche 15, Vers 13, macht das Angesicht heiter. Aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Und da gibt es eine Beobachtung, die ihr vielleicht auch schon gemacht habt. Ich glaube, bei manchen Leuten kann man den Zustand des Herzens den Leuten an der Nasenspitze ansehen. Es gibt Leute, die guckst du an und sagst, au, 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 au. Die laufen ja durchs Leben wie 10 Tage Regenwetter. Und es gibt Leute, wo du sagst, Mensch, da macht man recht erlösten Eindruck. trotz alledem, wenn du vielleicht weißt, er hat seine Frau hat gerade das Auto geschrottet und trotzdem. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Ja. Deswegen fordert die Bibel auf, dass wir unser Herz bewahren sollen. Könnt ihr dazu aufschreiben, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Das Herz ist die Schaltstelle an der Weiche. Von ihm geht das Leben oder am Ende auch im Umkehrschluss der Tod oder das Verderben aus, die Hoffnungslosigkeit. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz ein paar Dinge sagen, weil, ja, behüte dein Herz. Ja, was mache ich denn da? Behüte dein Herz. Soll ich da Sofakissen drauflegen oder Bügeleisen oder was? Was? Einwickeln? Oder was? Wie behüte ich denn mein Herz, was ich doch nicht angreifen kann? Ja. Wir behüten unser Herz, indem wir Acht geben auf unseren Mund. Achte darauf, was du redest. Wir behüten unser Herz, indem wir Acht geben auf unsere Augen. Achte darauf, was du dir anschaust. Und wir behüten unser Herz, indem wir Acht geben auf unsere Ohren. Was höre ich mir an? Wem höre ich zu? Und ein vierter Punkt, wir behüten unser Herz, indem wir auf unseren Umgang achten. Mit wem habe ich Umgang? Was füllt meine Zeit? Mit was beschäftige ich mich? Das sind für mich, zum Punkt meiner jetzigen Erkenntnis, vielleicht gibt der Herr mal noch mehr, aber die Dinge, was ich darunter verstehe, unter diesen Bibelvers, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Wenn ich gedankenlos alles über meine Zunge kommt und ich mir nie Gedanken mache, dann hat das eine Rückwirkung, einen Einfluss, eine Sache auf mein Herz am Ende. Und wenn mein Herz in irgendeiner Weise positiv oder negativ beeinflusst, das ist unlösbar verbunden, sozusagen. Das Herz, der Zustand meines Herzens mit diesem Bauteil der Weiche, was verstellbar ist, das ist unlösbar verbunden. Du musst auf diese Dinge achten. Und indem du sagst in meinem Herz, also ich kann nicht alles reden, ich kann mir nicht alles anschauen und will das auch nicht, ich werde auch nicht allem zuhören, wir kommen dann im Detail noch genauer drauf. So. Nun möchte ich, also ich denke, dass wir das begriffen haben oder dass ich das irgendwie versucht habe verständlich zu machen, dass erste Mal für dieses ganze Thema Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit, das was mit unserem Herz zu tun hat. Wo unser Herz, wo wir quasi unser Herz hinschauen lassen, was wir tun und worauf, mit was wir uns, mit wem wir uns befassen und so weiter. So. Und nun ist es natürlich in unserem Leben so, dass wir gerne natürlich den Weg der Hoffnung gehen wollen. Ich denke, jeder, der irgendwie in seinem Leben Sieg haben will, Überwinter sein will, ich glaube, keiner sagt, ich entscheide mich freiwillig für Hoffnungslosigkeit. Und um Hoffnung zu haben, müssen wir im Prinzip eine gewisse Quelle anzapfen. Und da will ich auch hinaus auf welche Quelle, und das ist natürlich Gott, und ich möchte euch die Stellen zeigen, wo ist die Quelle von Hoffnung. Damit wir uns das aber besser merken können, möchte ich das so rum aufziehen, dass ich erst einmal ein paar Dinge nennen möchte, wo wir eben falsche Quellen, was eben die falschen Quellen sind, damit wir als Letzteres die richtigen Quellen haben, damit das im Kopf hängen bleibt. Ich möchte also jetzt nicht zuerst die richtigen Dinge aufzählen, sondern erstmal die Dinge, wo ich festgestellt habe, wo oft Fehler sind, warum Menschen eben keine Hoffnung haben, warum sie hoffnungslos sind und wie sie sich oder wie wir uns manchmal verhalten, wo wir sagen, das sind die Fehler, die aus dieser Hoffnungslosigkeit entstehen. Dieses Verhalten ist das Falsche. Und dann möchte ich anschließend das richtige Verhalten und noch ein paar praktische Tipps geben, um eben aus solchen Dingen herauszukommen. Okay, der zweite, also wichtige Punkt ist, wähle nicht die falsche Quelle für Hoffnung. Die erste falsche Quelle für Hoffnung bist du selbst. Viele Menschen verlassen sich auf sich selbst, auf ihre Kraft. Ich muss das doch schaffen und das muss doch irgendwie gehen und ich ziehe mich da schon raus, ich komme da schon durch, ich schaffe das schon, nur nicht untergehen. Und es gibt, das hat nichts mit dem, was ich jetzt, nicht, dass das falsch verstanden wird, das hat nichts mit Phasen des Durchhaltens zu tun. Das ist ganz was anderes. Phasen des Durchhaltens ist was anderes, wie sagen, ich mach das. Ich schaff das schon. Und ich komme da schon wieder raus. Und wenn du dich auf dieses Ich verlässt, dann ist das eine falsche Quelle von Hoffnung. Weil du wirst es nicht schaffen und du wirst da nicht rauskommen. Aus diesen Dingen der Hoffnungslosigkeit und aus diesen Dingen, die möglicherweise dein Herz bedrücken und die dir manchmal gar nicht erklärbar sind, warum dein Herz bedrückt ist. Die nächste falsche Quelle für Hoffnung, die ich euch nennen möchte, sind andere Menschen. Nicht, dass ich euch jetzt warnen möchte, ja, mit niemand Umgang zu haben und euch ja nirgendwo einen Rat zu holen. Was ich hier meine, ist eine Art und Weise, wo wir andere Menschen als die Quelle unserer Hoffnung missbrauchen. Indem wir sagen, wenn wir in unserer Gemeinde oder unserer Gruppe nur den richtigen Leiter hätten, dann würde ich wieder glauben können. Wenn ich nur den richtigen Partner hätte oder wenn ich endlich einen Partner habe, dann werde ich wieder fröhlich sein. Und wenn ich die richtige Freundin gefunden habe, mit der ich alles teilen kann, dann kann ich wieder lachen. Das meine ich damit. Wenn wir Menschen als die Quelle der Hoffnung und das fokussieren und sagen, dann wird's. Und dann springst du von Beziehung zu Beziehung und von Enttäuschung zu Enttäuschung und es wird nicht besser. Also das war die zweite Quelle, die falsche Quelle von Hoffnung. Eine weitere falsche Quelle von Hoffnung ist, dass wir unsere Hoffnung setzen auf Ereignisse. Auf die nächste Konferenz, da gehe ich hin. Das, dann wird alles gut. Das nächste Seminar, das wird dann, das war jetzt, da muss ich zu einer anderen Gemeinde gehen und da muss ich das noch machen oder jenes noch machen. Und das ist meine Hoffnung, das wird's. Aber das gibt es auch nicht nur im geistlichen Bereich, im Gemeindebereich, auch diese Hoffnungslosigkeit, die nächste Arbeit. Ich bewerbe mich woanders, dann wird es gehen, der nächsten Arbeit, dann kann ich das machen. Und das wird uns auch nicht am Ende auf den Weg der Hoffnung bringen und wird uns nicht loskommen lassen von Hoffnungslosigkeit. Eine weitere falsche Quelle, dass wir unsere Hoffnung setzen auf Projekte. Dieser Dienst, diese Aufgabe, dieser Auftrag oder vielleicht auch dieser Posten, wenn ich den habe, dann bin ich ermutigt, dann geht's los, dann ziehe ich durch, dann wird was. Wenn ich das nur hätte. Ja, mir geht's so schlecht, weil ich ja dort nicht mitmachen darf, weil mich hier noch keiner entdeckt hat oder weil da keiner meine Fähigkeiten sieht. Wenn das mal losgehen würde. Und auch das ist eine falsche Quelle für Hoffnung. Und eine weitere falsche Quelle für Hoffnung ist, wenn wir unsere Hoffnung setzen
auf Bewegungen.
Auf irgendwelche Highlights, große Bewegungen, die wir gerade im religiösen Bereich und ich fühle mich immer, dass ich eigentlich noch gar nicht so alt bin, aber wir haben schon etliches Kommen und Gehen sehen. Wie viele Bewegungen hatten wir schon im geistlichen Bereich und sagen, wenn das kommt, dann kommt Erweckung. Dann habe ich Hoffnung, dann wird's. Und wenn das ist es. Und wir müssen alle bloß mal nach Amerika fliegen, in die und die Gemeinde. Und dann bringen wir diesen Geist der Erweckung mit. Und dann geht's. Und alles ist eben nicht gegangen. Ich möchte nicht in Frage stellen und möchte das auch keiner Weise bewerten, dass in all diesen Dingen gute Sachen waren. Das steht völlig außer Frage. Wir brauchen Dinge, wo der Heilige Geist was anstößt und wo der Heilige Geist wieder mehr Raum hat und so weiter. Das ist ohne Frage. Mir geht es darum, wenn wir uns auf diese Bewegung fokussieren und sagen, das gibt mir Hoffnung. Aus irgendwelchen Bewegungen wirst du keine Hoffnung kriegen. Aus irgendwelchen, wenn ich in diese Gemeinde gehe, dann habe ich wieder Hoffnung. Es gibt Umstände, wo man sagen kann, es lohnt sich in deinem Leben, dich zu bewegen und Dinge zu verändern. Das ist aber ein ganz anderes Gebiet, als wenn ich auf irgendetwas meine Hoffnung, ihr müsst das jetzt machen, ihr seid doch so fromm. Daraus, aus dieser Quelle, ist deine Hoffnung nicht haltbar. Maximal kann da mal ein Strohfeuer entstehen. Weil du dir das erste halbe Jahr sagst, ah, das war cool und hier ist alles anders, hier ist alles besser. Bis du die erste Berührung hast, wo du vielleicht einmal enttäuscht bist, wo du vielleicht mal eine Kritik kriegst, wo vielleicht einmal du ausgebremst wirst und dann ist wieder alles so schwarz wie überall. Also auch Bewegungen oder Gemeinden oder irgendwas sind die falsche Quelle. Ja, nun haben wir in unserem Leben vielleicht verschiedene Dinge, wo uns die Hoffnung verloren gegangen ist, wo das Feuer ausgegangen ist, ja, wo wir vielleicht auch durch unsere Vergangenheit eine schwere Last mit zu tragen haben, wo wir uns überlegen, wie kommen wir da draus. Und das ist eine sinnvolle Überlegung, dass wir uns da schauen, wie komme ich da raus. Und manchmal ist es so, dass wir, und da möchte ich jetzt eben auch noch einige Fehler nennen, die wir in dieser Geschichte oft machen, um das zu verdeutlichen, das ist es gerade nicht. Und das bringt es gerade nicht. Bevor ich dann in diese Schiene komme und sage, schaut mal ins Wort Gottes, schaut mal in die Bibel, das sollen wir machen. Und so möchte ich jetzt im dritten Punkt einige Fehler aufzeigen, die uns in Situationen der Hoffnungslosigkeit oftmals unterlaufen. Und da nehme ich dann auch einige Beispiele aus dem Wort Gottes, wo wir daran lernen können, oh, das gab es ja schon mal. Nichts Neues unter der Sonne, vielleicht sollte ich diesen Fehler nicht machen. Und manch einer kennt auch die Geschichten, auf die ich mich da beziehe, die ich euch nenne, und sagt, oh, das habe ich ja noch gar nicht mit dem Thema verlorene Hoffnung oder hingezogene Hoffnung in Verbindung gebracht. Der erste Fehler, der da gern gemacht wird, wenn uns die Hoffnung abhanden kommt, ist, dass wir Gott vorauseilen. Wir brauchen ein festes Vertrauen auf Gott und wir dürfen die von Gott gegebenen Verheißungen, die Visionen, nicht versuchen, mit eigener Kraft in Existenz zu bringen. Oftmals empfangen wir eine Sache, ein Versprechen von Gott, eine Vision und dann beginnt etwas, was Gott die Phase vielleicht des Wartens und der Prüfung nennt und an dieser Stelle steigen wir aus, weil es uns einfach zu lang dauert. Und wir gehen mal nicht die Bibelstellen durch, ich nenne sie euch mal nur und erzähle es einfach mal nur frei, wir könnten es jetzt auch im Einzelnen nachlesen, aber ich glaube, da läuft uns die Zeit davon. Eine so eine Paradebeispiel, dass wir Gott vorauseilen, ist zu lesen im 1. Mose, so ab Kapitel 15 und explizit das Kapitel 16. Im 1. Mose Kapitel 16 ist beschrieben, wie Abraham mit der Hagar den Ismael zeugt. Obwohl er im Vers 15 schon die Verheißungen hatte, aus deinem Samen wird ein großes Volk. Und irgendwie passiert das bei dem Abraham hinher und er hat es nicht ausgehalten und hat gesagt, dein Plan scheint, irgendwie dauert das zu lang, ich habe da auch einen Plan, ich helfe da ein bisschen nach. Und das mit der Magd, und man muss das auch ein bisschen so sehen, mit der Magd, heute ist das für uns, wirkt das ein bisschen abartig, weil wir das in unserem Kulturkreis nicht kennen. Aber in dem damaligen Kulturkreis, Magd, Sklave, Leibeigner und dann mit der zweiten Frau, das war dort die Kultur. Das war dort erst einmal nicht ganz so problematisch. Das war, weil das waren dort, denn ihre eigenen Leibeigenen, das war dort normal, dass die mit denen Familie gegründet haben und den ganzen Hausstamm da auch gezeugt haben. Das muss man ein bisschen verstehen, dass man sagt, ja, das würde mir nie passieren. Also es war zumindest erst einmal zu einem damaligen Zeitpunkt eine legitime Möglichkeit. Aber trotzdem war es nicht Gottes Möglichkeit und Gottes Plan. Das war das Ding. Weil mir hilft das manchmal, da ein bisschen zu sehen, dass man da nicht zu vorschnell einen Stab drüber bricht und sagt, ja, ist ja klar, wenn er mit einer anderen Frau dann ins Bett geht. Also das war mit Magd und mit Leibeigenen und hauseigener Sklave, war das eine völlig legitime Geschichte und eine Möglichkeit für Nachkommen. Aber eben eine menschliche Möglichkeit und nicht göttliche Möglichkeit, also Gott vorauseilen. Das nächste Problem, den nächsten Fehler, den wir gerne machen, dass wir vor Gott weglaufen. Da gibt es etwas, wo Gott sagt, das solltest du angehen. Das. Geh in diese Stadt und sag das. Und macht das. Und was macht unsere Juno? Macht schnell die Fliege. Geh zu dieser Person, wenn du aus deinem Dilemma, aus deiner Hoffnungslosigkeit, aus deinen Sachen raus will. Geh zu dieser Person und versöhne dich. Such ein Gespräch. Was machen wir manchmal? Schnell die Fliege machen. Es dauert manchmal so lange, bis Gott einen Wolf schicken muss, um dich wieder zurückzubringen zu diesem Problem und dich dort ausspuckt und sagt, bitte mach das. Das nur so wird's gehen. Also ein so ein Fehler in Situation der Hoffnungslosigkeit, dass wir vor Gott weglaufen. Ja, dann gibt es noch andere Situationen, wo Hoffnungslosigkeit uns erfassen kann. Dass wir vor unseren Feinden weglaufen. Manche Leute haben Probleme, vor denen laufen sie ein Leben lang weg. Und fragen sich dann oder wundern sich dann, warum sie nicht zu einer Erleichterung kommen. Ich möchte euch auf ein Beispiel hinweisen aus dem 1. Könige. Im Kapitel 19, da lesen wir die ersten vier Verse. Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte, nämlich am Berg Karmel, wo er 450 Propheten ausgerottet hat, um die Ordnung Gottes wiederherzustellen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Recke war. 450 Mann hat er über die Klinge springen lassen. Und er hat sich in einen hoffnungslos ungleichen Kampf eingelassen, aus menschlicher Sicht. 1:450. Und er hat diesen Kampf gewonnen, da hat er es sogar noch provoziert. Das war ein Mann, das kannst du nur auf diese Schiene ein, da hat Hoffnung, Gottvertrauen und alles gehabt. Und dann kam eine Situation, der König hat das alles miterlebt, er erzählt das seiner Frau, was Elia alles getan hat und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hat. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Also diese Sache, die Götter sollen mir dies und das tun, das war wie ein Schwur. Du kannst dich drauf verlassen. Du kannst dich drauf verlassen. Ich komme und ich mache dich auch einen Kopf kürzer. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterbusch und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Vergiss es, ich lauf weg. Ende der Durchsage. Ja, das kann passieren und das sollten wir nicht tun, vor unseren Feinden weglaufen. Denn die Bibel sagt, Hebräer 10, Vers 39, wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben, zur Errettung der Seele. Oder Römer 8, Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Okay, aber wie es richtig gehen soll, kommen wir später noch drauf, bloß mal hier so einen Einschub. Ja, dass wir vor unseren Feinden weglaufen. Eine weitere Geschichte, die uns passiert und die wir oft erleben, wenn Menschen in Hoffnungslosigkeit sind und in solchen Situationen, dass wir religiös und kraftlos werden. Manche Leute laufen weg und manche Leute bleiben auch einfach bloß da, aber sie sind eigentlich eine lebende Hülle. Eine lebende, leere Hülle. Sie machen Dienst nach Vorschrift. Da ist kein Herz, kein Leben mehr, nichts mehr drin. Was soll ich machen? Soll ich woanders hingehen? Hat auch keinen Sinn. Ich mach's einfach. Und geistliches Leben wird ersetzt mit Religiosität, mit irgendwelchen Dingen, die man schon immer so gemacht hat. Und all das wird kraftlos und hilft den Menschen nicht aus Hoffnungslosigkeit heraus. 2. Timotheus 3, Vers 5. Diese Menschen geben sich zwar einem frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Also es gibt Menschen, die haben einen frommen Anschein und geben vor, Gott zu kennen, aber von seiner Kraft, die Menschen verändern könnte, wissen sie nicht. Wissen sie nichts. Andere Stelle mit einem ähnlichen Inhalt, Titus 1, Vers 16, gehen wir mal jetzt ein bisschen schneller weiter. Und als letzter für mich dramatischer Punkt, was passieren kann, wenn wir hier es nicht schaffen, die Weiche umzustellen auf Hoffnung, sondern diesen Weg weiterfahren auf Hoffnungslosigkeit. Ein für mich fataler Fehler, aber leider ein Fehler, den wir im Reich Gottes sehen können, der ist dann am Ende so, dass wir mit unseren Feinden laufen. Wir laufen nicht mehr weg vor unseren Feinden, sondern wir laufen mit unseren Feinden. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der Zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Lukas 22, 47, 48. Ich habe da immer mal drüber nachgedacht. Und ich weiß, also Judas ist natürlich das Paradebeispiel für Fehlverhalten. Kann man nur, ja, also wer will denn schon der Verräter unseres Herrn Jesus Christus sein? Aber ich glaube, da gab es eine ganz lange Geschichte. Ich will es keinerweise in Judas in Schutz nehmen, aber da gab es eine lange Geschichte. Er hatte verschiedene Hoffnungen, er hatte verschiedene Dinge, wie er geglaubt hat, dass Jesus das Reich an sich reißen wird. Weil Judas war überzeugt, das ist der Messias, der das Volk Gottes rettet. Ich glaube nicht, dass Judas ein gottloser Hund war. Herr Judas hatte Hoffnungen und sie sind gegangen über 3 Jahre miteinander. Und die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Und irgendwann ist was passiert in seinem Herzen. Und es hat sich, und dieses Bauteil, diese Weiche wurde umgestellt im Herzen von Judas. Irgendwann waren da Gedanken da, wann kommt er denn aus dem Knick? Wann macht er denn die Römer platt? Das gibt's doch gar nicht. Und irgendwann hat er sich vielleicht mit dem einen oder anderen ausgetauscht. Vielleicht sogar unter den Jüngern. Es ist nicht geschrieben, wir wissen es nicht. Vielleicht haben die irgendwie mal, wie man so schön sagt, oben beim Bier zum Feierabend, das sagen wir mal, geht das auch zu langsam? Oder das kann doch eigentlich nicht sein, oder das gibt's doch eigentlich gar nicht. Und irgendwann hat er gesagt, wisst ihr was? Wir treiben das auf die Spitze. Und dann muss er, dann wird er was machen. Unter Umständen, es ist nicht geschrieben und ich will das auch nicht als eine Lehre propagieren, aber unter Umständen hat Judas den Ausgang vielleicht gar nicht so gewollt. Vielleicht hat er gedacht, dann zückt er sein Schwert und dann zeigt er, wer der Chef ist. Und weil er die Dinge, und das würde ich behaupten, menschlich gesehen hat. Er hat die Rettung des Volkes menschlich gesehen. Und das bringt keine Hoffnung. Das ist der falsche Weg. Und am Ende kann man das zusammenfassen, dass er mit den Feinden gelaufen ist.
Ja.
Es gibt eine Menge Beispiele im Wort Gottes, wo Menschen mit diesem Problem Hoffnung und Hoffnungslosigkeit zu kämpfen hatten. Und ich möchte jetzt versuchen, euch zwar einige Sachen zu nennen, aber mich da nicht allzu lange aufzuhalten, weil es zeitlich und vielleicht auch ermüdend und was mir eigentlich auch gefallen hat, es gibt so einige Beispiele, die wir quasi die Woche schon gehört haben, wo ich gesagt habe, ja, das ist das, womit sich Menschen auch im Wort Gottes schon gequält haben. Und wo Menschen, die auf einem guten Weg sind und Menschen, die gute Verheißungen haben, in ihrem Herzen da Dinge getan haben und wegen Hoffnungslosigkeit, weil ihnen die Hoffnung abhanden gekommen sind, eben einen dieser Fehler gemacht haben. Ein Beispiel hatte ich schon genannt, den Abraham, wie er Gott vorausgeeilt ist, weil er die Hoffnung verloren hatte, zwischendrin. Und ich habe das nochmal genau nachgelesen und das ist eine interessante Geschichte. Ich glaube, bei dem Abraham gab es immer so Wechselspiel, so ein Hin und Her zwischen Hoffnung und Nicht-Hoffnung. Und das ist interessant zu lesen, weil wir sehen das ja manchmal nur, ja, und da gab es die Verheißung von Abraham und nach dieser Verheißung hat er halt den Fehler gemacht und irgendwie ist er ja dann auch wieder zurückgekommen. Wir können schon mal lesen, dass wir im 1. Mose im Kapitel 11 finden wir diese Geschichte, wo ich glaube, dass mit dieser Hoffnung und Hoffnungslosigkeit Abraham auch ein Stück umgegangen ist und immer wieder sich entscheiden musste. Komme ich dann noch darauf, wie er denn denkt und was er denn tut. Ich meine, wir lesen im Kapitel 12, 1. Mose 12, 3, schon ziemlich zeitig und ziemlich deutlich, da war er gerade mal 75 Jahre alt, da war er dann schon ein bisschen älter geworden, aber er kriegt dort diese Verheißung, ich will dich segnen. Ich will dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Abraham wusste von dieser Verheißung. Und dann können wir, ich gehe da mal ein bisschen schneller durch, könnte mal alles in Ruhe lesen. Ein ganzes Stück später, im Kapitel 15, Vers 2. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Also ich glaube, was wir hier lesen können, da waren schon die ersten Anzeichen der Hoffnungslosigkeit. Und Abraham hat immer wieder solche Phasen gehabt, denke ich, wenn wir das Wort Gottes so aufnehmen, weil er dann in dem gleichen Kapitel im Vers 6 sich wieder entscheidet und Abraham glaubte dem Herrn. Also da gab es Verheißung und dann gab es den Blick auf mein Leben. Das sieht für nicht gut aus. Ich habe noch nicht mal ein Kind. Und meine Frau scheint unfruchtbar zu sein. Und dann aber wieder die andere sagt, nein, ich entscheide mich. Es gibt eine Möglichkeit. Du hast und er glaubte Gott. Und dann, ja, vielleicht geht es dann doch mit der Hagar. Mist, jetzt ist mir der Fehler passiert. Ich habe es falsch gemacht. Aber am Ende ist geschrieben, und das lesen wir dann im Neuen Testament, er hat am Ende doch gehofft, wo es nichts zu hoffen gab. Auf Hoffnung hin glaubte er, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Römer 4, Vers 18. Warum gehe ich auf diese Stelle so ein und stelle das so ein bisschen heraus, dieses für mich herauszulesende Hin und Her, dass dieser Kampf ist normal. Um diese Hoffnung tobt ein Kampf. Und auch die größten Männer Gottes, die es am Ende geschafft haben und die heute in der Rubrik genannt werden, dass sie die Wolke von Zeugen sind. Ich glaube, ein Abraham wird vielleicht, das ist so ein bisschen meine Fantasie, als derjenige, der quasi in der Wolke von Zeugen, die auf uns herabschauen, sagen, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie dir es geht. Hoffnung, hoffnungslos. Hoffnung, hoffnungslos. Fehler, Mist, nee, wieder hoffen. Es ist ein Kampf und dem müssen wir einfach uns bewusst sein, dass das so ist. Und es wird bis zum Ende unseres Lebens sein. Deswegen mehr als alles andere, bewahre dein Herz, dass wir eben nicht die falschen Entscheidungen treffen. Also es ist nicht irgendwo an Horn herbeigezogen, sondern es war damals schon eine Geschichte mit Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit. Dann haben Menschen auf sich geschaut und waren mit ihren Möglichkeiten so am Ende. Mose, weitere so eine Person. Könnt ihr euch mal das aufschreiben und zu Hause oder dann später mal nachlesen im 2. Mose ab Kapitel 3. Könnt ihr Mose seine Geschichte. Ich nehme das mal ganz schnell so ein paar Verse raus, um das zu verdeutlichen. Ein Mose trifft eine Aussage über sich und sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Also Hoffnung hatte der da keine gehabt. Als großer Prophet und als großer Führer des Volkes, als großer Gemeindeleiter oder als irgendeiner. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Da geht sogar noch weiter. Da erwiderte Mose, bitte Herr, sende doch, wen du willst. Ich habe da keine Hoffnung, dass ich da der richtige Mann bin. Und wisst ihr, wie die Geschichte ausgeht? Dieser für mich, also ich lese das so, diese zweite Stelle war dann im Kapitel 4, Vers 13 im 2. Mosebuch. Ich lese da viel Hoffnungslosigkeit heraus über sich und seine Person und was sollten da werden mit mir und dem ganzen Volk. Wisst ihr, wie das ausgegangen ist? Im 5. Mose 34 können wir lesen, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Das war das Ende. Die Stelle war im 5. Mose 34, 10 bis 12, könnt ihr danach lesen. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Also auch hier können wir sehen, Menschen, die große Dinge geleistet haben, große Dinge im Reich Gottes getan haben und von denen niedergeschrieben ist, dass sie uns zu einem Vorbild dienen, haben sich mit dem Problem der Hoffnungslosigkeit herumgeschlagen und sagen, wie sollte ich das hinkriegen? Große Menschen haben Dinge getan, die ja, verkehrt waren, Ismael und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist nicht dein jetziger Zustand und ist auch nicht die Fehler, die du auf dem Weg alle gemacht hast, sondern der entscheidende Punkt, bist du in der Lage, sind wir immer wieder in der Lage, das Herz in Ordnung zu bringen, den Hebel umzulegen und auf diesem Weg weiterzugehen, der Hoffnung heißt. Das ist der entscheidende Punkt. Und das haben scheinbar solche Männer wie Abraham und Mose geschafft, sonst wäre es nicht so nicht aufgeschrieben. Andere Männer Gottes, die nenne ich jetzt etwas schneller, sind auch durch massive, hoffnungslose Zeiten gegangen und sind am Ende gesegnet gewesen. Also wir haben die Geschichte von Josef gehört. Wenn wir uns das in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen, da gab es Träume und Verheißungen, Und das ging über Sklaverei und Gefangenschaft, bis es am Ende geendet hat in Regentschaft. Ein David, ganz bekannte Geschichte. Wenn wir die David-Geschichte in Ruhe lesen, ist er zum König gesalbt worden, mit dem Ergebnis, wieder Schafe zu hüten in Bethlehem. Er musste durch die Prüfung gehen, in Bethlehem Schafe zu hüten, bevor er endlich in den Palast des Königs kam und König wurde. Nee, so war es nicht. Er kam in der Tat zum König nach dem Schafehüten. Aber das war an dem Hof in Gibeah von Saul. Dort war er Hofmusiker und hat Hofmusiker und Zielscheibe. Hat er dort gespielt. Also so zwei Instrumente. Das eine zum Anzupfen und das andere zum Ausweichen. Ja, er hat dort echte Anfechtung gehabt an dem Hof von Saul in Gibeah. Und als ob das nicht reicht, verschlägt sie ihn in die Höhle von Adulam, wird Höhlenbewohner mit ein paar irgendwelchen Halbgewalkten, die auch die Nase voll haben von Israel. Mit denen drückt er sich in irgendwelcher Robin Hood-Manier im Wald rum oder in der Wüste. Und trotzdem hält er in dieser hoffnungslosen Phase seines Lebens, gibt es einen Moment, wo er offensichtlich Hoffnung empfangen hat. Habe ich am Anfang gesagt. Es gibt die Möglichkeit, Hoffnung zu empfangen in unserem Herz. Und deswegen kam er nach Jahren dann nach Hebron, hat er die ersten 7 Jahre über einen Teil von Israel geherrscht und kam dann nach dieser Sache von seiner Regentschaft in Hebron schlussendlich nach Jerusalem und war der König über das ganze Reich. Eine andere Geschichte, die uns nicht so geläufig ist, für mich sind das aber auch wirklich, sind das trotz alledem große Männer der Bibel, weil ich an denen was lernen kann. Da gab es einen Mann, der hieß Simeon. Tja, was hat denn diesen Simeon ausgezeichnet? Von dem ist ganz, ganz wenig geschrieben in der Bibel. Und siehe, es war ein Mann namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Simeon wartete auf dem, das in Lukas 2, 25. Ich kann mich nur erinnern so ein bisschen an die Szene in diesem Jesus-Film. Da ist das mit dargestellt. Das ist wirklich ein alter Mann. Und ich weiß nicht, was da in seinem Leben alles vor Verheißungen oder wie lange der da gewartet hat. Und er hat nicht aufgegeben. Das war das Problem. Oder das war das Gute. Er hat nicht aufgegeben. Er wartete bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt habe ich den Erlöser gesehen. Und das passiert in jedem Leben von uns allen, wenn wir sagen, ich warte auf den Herrn. Er hat es versprochen und es gibt Hoffnung. Ja, auch Paulus bezieht sich darauf, gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller drüber, Paulus Philipper 1, Vers 20. Er bezieht sich auch auf den Aspekt Hoffnung entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Ich glaube, eine Eigenschaft, die den Paulus auch so groß gemacht ist, dass er sich auf Hoffnung verlassen hat. Er hat gehofft und war sich sicher, dass Gott eingreift. Und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, den ich euch nennen will, und das sind reine weg Bibelstellen, weil das Einzige ist, was wirklich richtig ist, nämlich die richtige Quelle für Hoffnung. Wir müssen die richtige Quelle für Hoffnung anzapfen. Vorhin hatte ich angefangen, gesagt, die falschen Quellen, ihr hattet euch das vielleicht teilweise mitgeschrieben, und jetzt möchte ich euch die richtigen Quellen der Hoffnung nennen und die einzigste Quelle, die uns aus Hoffnungslosigkeit herausbringt. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also in dieser Römerstelle 15, Vers 13 stellt sich Gott vor oder wird Gott beschrieben als Gott der Hoffnung. Und was macht der Gott der Hoffnung? Er erfüllt euch. Wenn wir an Hoffnungslosigkeit leiden, dann gehen wir zu dem Gott der Hoffnung. Eine andere Übersetzung des gleichen Verses aus der NGÜ haben wir diese Woche schon ein paar Mal geprobt und gehört, dass wir, also wir halten die für eine, an manchen Stellen für eine sehr, sehr gute Übersetzung, was das Erklärungswert oder wie man dann Stellen verstehen kann. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voll Freude und voll Frieden euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Also Gott ist die Quelle aller Hoffnung. So, was passiert mit den Leuten, die die Quelle der Hoffnung für sich sagen, du bist meine Hoffnung, ich schaue auf dich und nicht auf die Umstände. Damit beginnt alles. Jeder Ausweg beginnt nicht mit der Lösung. Und dieses Bohren nach irgendwelchen Lösungen ist oftmals nicht so konstruktiv. Es beginnt damit, dass wir Gott, die Quelle der Hoffnung, entdecken und uns dorthin wenden. Und dann passiert Folgendes, Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Wenn du Gott als die Quelle der Hoffnung nicht anzapfst und nicht zu Gott gehst und nicht auf Gott hoffst, dass er eingreift, dann wirst du keine neue Kraft gewinnen. Wenn du das aber tust, wirst du neue Kraft gewinnen. Und oftmals wollen die Leute erst ein bisschen eine Lösung haben, ein bisschen Erleichterung haben und wenn das dann gut geht oder wenn das so ein bisschen, ja, dein Rat war gut, dann kann ich auch ein bisschen mehr auf Gott hoffen. Das ist der falsche Weg. Wir hoffen zuerst auf Gott, egal wie es aussieht. Und dann geht's weiter. Und dann werden wir sehen. Und Gott ist treu. Wäre er nicht Gott? Wenn du wirklich auf Gott hoffst, dann bekommst du neue Kraft. Was uns da sehr hilft, wir müssen Gott kennen, wie er über uns und unsere Zukunft denkt. Und da wir in der Regel und die meisten von uns ja Gott so akustisch nicht hören, ist es ratsam, zuerst in dieses Buch zu schauen und das daraus zu nehmen, aus dem Wort Gottes, wie er über uns und über unsere Zukunft denkt. Jeremia 29, Vers 11. Gott sagt, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Also Gott sagt, ich habe schon einen Plan. Und dann ist er so lieb und offenbart das in diesem Vers und sagt, pass auf, ich sag's euch, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Warum? Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das müssen wir wissen und darauf müssen wir uns stellen. Wie denkt Gott über mich und meine momentane Situation, über meine Probleme oder über meine Herausforderungen oder über meine Situation, in der ich jetzt gerade stehe? Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Unheils über deinem Leben, um dir eine Zukunft und um dir Hoffnung zu geben. Nochmal, Jeremia 29, 11. Also halten wir fest, die richtige Quelle für Hoffnung ist Gott, der sich selbst so bezeichnet, so genannt wird in der Bibel, Gott, die Quelle aller Hoffnung. Und wenn wir auf diese uns erst einmal stur uns auf Gott werfen, dann gewinnen wir neue Kraft. Und wir müssen uns vor Augen halten, wie denkt er über uns? Aha, immer noch ist es so, dass Gott mir Frieden und nicht Unheil geben will, auch wenn Unheil sich das jetzt, ja, man kann es ja sehen, ich habe ein Problem. Aber trotzdem ist das nicht die Zukunft. Die Zukunft ist Hoffnung und
gute Pläne Gottes über deinem Leben. Und nun können wir uns auf diesem Weg, wenn wir sagen, ja, okay, was machen wir jetzt, wenn Gott diese Hoffnung für mich sein soll, dann tun wir in allererster Linie gut daran, dass wir uns auf das Wort Gottes verlassen und das in uns aufnehmen und erstmal die Wahrheit registrieren, bevor wir zu den paar praktischen Schritten kommen, die ich am Ende auch noch ein paar nennen will, ein paar praktische Dinge, wo ich sage, ja, was schützt mich denn vor Hoffnungslosigkeit und wie kann ich mich denn da erwehren und was kann ich denn da machen? Das allererste ist, wir füllen uns mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes und lassen das Wort Gottes in uns wirken, lassen uns ermahnen von dem Wort Gottes und verhalten uns nach dem Wort Gottes. Gehen wir mal in einige Bibelstellen hinein. Ich nenne euch die erste, die steht in Römer 8, 35 bis 39. Wir lassen mal den Vers 36 raus, weil das auch noch eine Erklärung ist auf den Bezug aufs Alte Testament, aber das tut den Sinn jetzt nicht verändern. Dort lesen wir Römer 8, 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Also denkt dran, wir sind jetzt dabei, Bibelstellen herauszunehmen, wie wir denken sollen und was die Wahrheit ist und was Gott gesagt hat. Das heißt also, es gibt hoffnungslose Situationen in meinem Leben, die könnten am Ende da hinauslaufen, dass ich aufgebe und getrennt bin von Gottes Liebe. Das Aufgeben heißt, ich bin weg vom Herrn. Der Herr ist nur auf einer Seite. Da ist nicht ein bisschen dort und ein bisschen dort. Da ist der Herr. Und das ist getrennt vom Herrn. Auf der Schiene der Hoffnungslosigkeit. Ja, und wenn ich Gefahr laufe, auf dieser Schiene zu fahren, dann muss ich mich mit der Wahrheit füllen. Ja, ist es möglich, dass ich getrennt werden kann von der Liebe? Ist es jetzt mein Problem, was mich scheidet von Jesus? Ist es meine Angst? Oder meine Verfolgung? Ja, es kann wirklich richtige Verfolgung sein, aber manchmal verfolgen dich einfach nur die Probleme, die du nicht loskriegst und die dich nachts nicht schlafen lassen. Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Ich denke, diese Geschichten ist alles gemeint, was uns hoffnungslos macht. Welche Dinge können wir jetzt hier aufzählen, die uns von der Liebe Gottes scheiden? Und die Bibel sagt nichts. Nichts von den Dingen. Dein Problem ist nicht so groß, dass es dich von der Liebe zu mir, dass es mich hindern würde, dich nicht mehr zu lieben. Dir keine Vision, dir die Vision wegzunehmen, dir keine Liebe mehr angedeihen zu lassen. Du hast ein Problem? Sieht Gott auch. Das veranlasst ihn noch lange nicht, dich auszusortieren. Aber in allem, geht es an dieser Stelle weiter, Vers 37, in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also hier finden wir in Vers 37 überwinden. Wir werden überwinden, das sagt die Bibel, und kein Problem, wie auch immer das ist, wird uns scheiden von seiner Liebe. Und dann gibt es Leute, die mir dann immer wieder sagen, ja, aber mein Problem ist ganz anders. Also wenn du mein Problem kennen würdest und meine Vergangenheit kennen würdest und was ich durchgemacht habe, das ist alles lieb, deine Bibelstellen und ja, und du hast ja Hoffnung und du kommst immer mit deinem lieben Gott, aber für meinen Fall gibt es keine Hoffnung. Da gibt es eine interessante Bibelstelle. Für die Leute, die denken, für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Also die Bibel lässt uns, das ist aus Prediger 9, Vers 4, Prediger 9, Vers 4. Sie hat also für jede Situation doch eine passende Erklärung und bleibt für meine Begriffe nicht ganz ohne Humor. Das heißt, es gibt einen Moment in deinem Leben, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Der Moment, wo du nicht mehr atmest. Solange du noch atmest, gibt es Hoffnung. Und das ist Wort Gottes. Und darauf müssen wir uns stellen. Es ist egal. Und ja, kann sein, ich komme mir vor wie der letzte Hund. Also besser, immer noch besser wie ein toter Löwe. Weil für den gibt es noch Hoffnung. Und das sagt die Bibel und daran halten wir uns fest. Das können wir auch nochmal lesen, Hebräer 6. Dort ab Vers 11 beginnen wir mal. Ich gehe es aber nicht, komme dann am Ende beim Vers 19 raus, ziehe aber mal nur ein paar Verse raus, aber der Zusammenhang wird euch deutlich werden. Hebräer 6 ab 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis zum Ende. Festhalten steht hier. Das ist ein Schlüssel, wo wir, was wir unserem Herzen sagen, diese Bibelstellen müssen wir in unser Herz hineinsprechen und sagen, liebes Herz, festhalten. Festhalten, noch atme ich. Noch, ich bin vielleicht der letzte Hund, aber kein toter Löwe. Und es gibt Hoffnung. Das sagt das Wort Gottes und dem glaube ich jetzt. Ich glaube jetzt nicht den Umständen. Und Paulus ermahnt die Hebräer, also die, es sind ja mehrere Gemeinden, der Hebräerbrief sind ja wahrscheinlich an die Juden geschrieben, die gläubig geworden sind an Jesus Christus. Und er sagt, ich wünsche mir, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, dass er die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Und Gott hat uns das versprochen. Im Vers 18 lesen wir, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Was waren die unabänderlichen Handlungen? Das habe ich jetzt hier ein bisschen rausgelassen. Das geht eben auch um den alten Bundesschluss von Gott und so weiter. Jedenfalls hat er mit einem Schwur und mit einem Eid gesagt, ihr könnt euch auf mich verlassen. Na, ihr könnt es mal noch genau nachlesen, was das war. Und Gott hat niemanden gefunden, bei dem er schwören könnte, außer bei sich selbst, weil es nichts Höheres gab. Er wollte auf jeden Fall in dieser Bibelstelle damit ausdrücken, das gilt. Ich werde euch hier an diesem Ziel ankommen. Wenn ihr mir vertraut, kommt ihr hier auch an. Egal, was ihr jetzt vor einer Situation habt. Das wollte auf jeden Fall Gott damit aussagen. Und hat es in doppelter Weise, so steht es in dieser Bibelstelle, also hat in Versprechen gegeben, ihr könnt euch auf mich verlassen und das tue ich noch beeiden und noch, also das ist, also mehr ging nicht, was Gott, und das ist das, was in unser Herz fallen muss. Deswegen sagte ich, wir können über Hoffnung nichts lernen, es muss in unser Herz fallen, wir müssen das empfangen. Also Gott hat bald einen Bocksturz gemacht, um zu sagen, bitte glaubt mir. Bitte glaubt mir, ich schwöre euch das, ich vereide mich, ich schwöre beim lieben Gott, also das bin ich ja selber, egal, aber er hat gesagt, bitte glaubt mir. Bitte glaubt mir, diese Verheißung, die ich euch gegeben habe, die ich dir gegeben habe, geht in Erfüllung. Glaubt mir, haltet das fest. Wir halten diese Hoffnung fest. Diese Hoffnung, Vers 19, halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Was halten wir fest? Dass wir die Hoffnung haben, Gott macht es gut mit meinem Leben. Das halten wir fest. Gott hat einen Plan, eine Vision. Ich bin nicht irgendwie aussortiert, ich bin nicht unnötig. Auf mich können sie eigentlich verzichten. All diese Sachen hauen wir über Bord. Wir halten das fest. Warum? Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Bis auf den Tag des Jesus Christus. Also bis auf den Tag, wo Jesus wiederkommt, ist damit gemeint. Philipper 1, Vers 6, Paulus ist davon überzeugt, ich bin auch davon überzeugt, dass der, der das gute Werk in dir und auch in mir angefangen hat, dass er das auch zu Ende bringt. Ja, und jetzt möchte ich, denke zeitlich, haben wir das noch gut drauf, ein paar Dinge euch nennen und vielleicht das hier und da auch mal ein Beispiel nennen, dass wir, was wir tun müssen, damit wir nicht dieser Hoffnungslosigkeit erliegen. Noch so ein kleiner Vorgedanke. Hoffnungslosigkeit ist am Ende das ganze Gebiet Entmutigung. Ich bin entmutigt. Ich habe Zweifel. Ich bin ungläubig. Also ich glaube nicht mehr dran, dass da was passiert. Unglaube. Und am Ende Verlust der Vision. Ich hatte ja am Anfang der Einleitung schon gesagt, die Hoffnungslosigkeit hat zum Ziel, uns die Vision zu rauben, unsere Bestimmung, unsere Berufung zu rauben, am Ende die Vision zu töten und mit dem Ziel, dass wir nicht ankommen, sondern aufgeben. Wir wissen das im Leben, ich kenne das selber in meinem Leben, es gibt Situationen, wo es dünn bestellt ist mit der Hoffnung, wo die Hoffnungslosigkeit sich breit machen will. Und wir müssen dem einige Sachen entgegensetzen. Das heißt, du kommst nicht einfach mal so aus Hoffnungslosigkeit raus oder du behältst nicht einfach so deine Hoffnung. Es kann auch sein, dass du im Moment gestärkt bist und sagst, zurzeit geht mir's gut, ich zweifle da nicht dran, Gott ist gut, das passt. Es kann sein, dass in einem halben Jahr du auf einmal ganz putzige Gedanken hast. Und da brauchen wir aktiv ein paar Instrumente, die wir da entgegensetzen müssen, um uns da zu wehren, weil der Teufel gibt nicht Ruhe. Da gibt nicht freiwillig Ruhe und sagt, ach, wisst ihr was, ach ja, die gehen jetzt in die FCG oder die gehen in die und die Gemeinde, ach, lass die doch, das ist jetzt nur, habe ich halt verloren. Da gibt nicht auf. Also ein wichtiger, und ich denke, manch ein Punkt ist euch auch geläufig, aber das ist egal, durch das, es ist mir nicht verdrießlich, es immer wieder zu wiederholen, das hat Paulus oder Petrus schon gesagt, es hilft uns. Ein wirkliches Instrument ist Lobpreis. Lobpreis ist ein starkes Instrument gegen jedwede depressiven Gedanken und so weiter. Wie auch immer ihr das macht, ob ihr selber in der Lage seid, ein Instrument zu spielen, und das muss nicht hoch ausgefeilt sein. Also ich habe auch meine Gitarre wieder ausgegraben und habe gesagt, für das, was ich brauche, auch mal den Herrn zu loben. Und Gott macht das einfach, er hilft uns, aber du kannst dir auch irgendwelche Sachen auf CD anhören oder machen. Einen Hinweis will ich geben zu diesem Lobpreis. Die Intensität unseres Lobpreises und unserer Anbetung muss immer der Größe der Wolke über uns entsprechen. Kann es sein, du hast eine große Wolke über dir, die dunkel und schwarz ist, dann muss das Maß und die Intensität von Lobpreis und Anbetung entsprechend größer sein. Zum Beispiel. Ja, aber ich denke auch mehr die Zeiten, die wir im Lobpreis verbringen oder wo wir uns einfach umgeben, wo du sagst, nee, selbst der Deutschlandfunk und MDR Info, muss ja nicht sein, dass du sagst, dass du hier Rolling Stones anhörst oder so. Ich sag, kannst du mal andere Musik hören? Manchmal sind es auch solche einfachen Dinge, wo du sagst, es ist besser. Umgebe mich mit Lobpreis. Ein nächster Punkt, sich stärken im Herrn. Wir kennen das aus der David-Geschichte. Wir kennen das und haben das erste Beispiel, wie Freunde, also sich stärken im Herrn, kann es verschiedene Sachen sein. Es kann sein, dass Gott Freunde benutzt, einen zu stärken im Herrn. Dieses Beispiel, wie Jonathan zu David kommt. Also das ist die Herausforderung auch an jeden oder auch am besten gesagt die Aufforderung an jeden. Auch du bist herausgefordert, nicht nur in deiner Sache. Da kommen wir noch auf einen Punkt, der sehr wichtig ist, auch um solche hoffnungslose Situationen zu überwinden. Es kann auch sein und es wird auch sein, dass Gott auch dich benutzt, andere mal zu stärken. Das eine ist, dass wir auch mal gestärkt werden von Freunden und dass auch du andere mal stärken musst. Aber sich stärken im Herrn heißt, die Zusagen, Prophetien, die biblischen Wahrheiten hochhalten und immer wieder nennen und sich darauf stellen und sagen, Herr, du hast versprochen. Herr, du hast gesagt, dass du mein Versorger bist. Du hast gesagt, dass du mein Heiler bist. Du hast gesagt, dass du mir Kopfschmuck statt Asche gibst oder was auch immer du in deinem Leben da sagen musst. Das stärkt mich im Herrn. Entweder über Freunde oder auch über oder du bist selbst in der Lage, das zu tun. Die Stellen könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 23, 16, wo Jonathan den David in Gott stärkte. 1. Samuel 23, 16. Und offensichtlich hat David aus dieser Stelle was gelernt, dass das funktioniert, sich im Herrn zu stärken. Weil es gar nicht lange gedauert hat in seinem Leben, gab es das nächste Problem. Und das erste Problem, was er hatte, das war gegen Saul und mit irgendwelchen Feinden von außerhalb. Und 7 Kapitel später, 1. Samuel 30, wird es richtig dicke. Da kommt nämlich der Widerstand aus den eigenen Reihen. Und ich glaube, das ist noch eine ganz andere Liga. Der Widerstand von außen ist auch nicht dolle. Aber Widerstand in den eigenen Reihen, vielleicht in der Gemeinde, in der Ehe oder irgendwo, wo du eigentlich vertraut bist, wo es eigentlich der Ort deines Schutzes und deines Auftankens und deines Friedens sein soll, wenn an diesen Stellen dann der Druck kommt und du sehr bedrängt bist. Dem David ging das auch so. Er war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Also seine Kollegen, mit denen er ein paar Jahre durch die Wüste gegangen ist und die sich auf ihn verlassen konnten, die er angeführt hat, die wollten ihn steinigen, weil sie den Umstand gesorgt haben, den Umstand, dass jetzt quasi alle Kinder und Frauen weg waren und die ganzen Häuser verbrannt waren, haben einen Schuldigen gesucht und haben einen Schuldigen ausgemacht und der Schuldige war David. Und das ganze Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und was macht David? David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Aber du hast gesagt, wir haben das diese Woche schon einmal erwähnt, Visionen oder Zusagen, Prophetien, Segnungen, schreibt sie euch auf. Bibelstellen, die euch groß geworden sind, wo der Herr euch getröstet hat, schreibt sie euch auf und sagt, das hast du mir mal gesagt. Axel hat es schon mal erwähnt, an manchen Bibelstellen ist ein Datum oder Ereignis. Und in meiner Bibel finde ich das auch. Verschiedene, da weiß ich genau, aha, Schwarzenshof, 1900 sonst irgendwas und dann Befreiung vom Geist der Religiosität oder irgendwas. Da habe ich Dinge erlebt in meinem Leben, wo ich sage, ja, das war damals, da waren wir hier, da haben wir starke Gebetszeiten gehabt. Und es erfreut mich und manchmal brauche ich das zu sagen, aber du hast gesagt, wir stärken uns im Herrn. Dann kommen ein paar weitere Hinweise, die wir brauchen, um aus Hoffnungslosigkeit herauszukommen. Wir brauchen Geduld. Wir können es manchmal nicht erzwingen. Warten können ist eine wichtige Geschichte. Weil es unter Umständen, das ist nicht immer so, ich kann auch eure Lebenssituation oder die Lebenssituation von anderen kann man nicht immer pauschal beurteilen. Aber wir müssen lernen, warten ohne zu wanken. Warten ohne zu zweifeln. Warten ohne verbittert zu werden. Also der Simeon, den ich euch vorhin genannt habe, ist für mich ein Paradebeispiel, weil ich eben da eben auch diese Filmszene eben vor mir habe, wie da so ein alter Mann, dessen Augen fast Tränen gefüllt sind, wo er Jesus auf den Arm nehmen kann und sagt, das ist der Retter. Ich habe die Lösung gesehen. Das war natürlich das Synonym erst einmal, aber in Jesus selber war die Lösung zu finden. Er sagt, das ist Heil für Israel. Und wenn du sowas in der Hand halten kannst, da braucht es manchmal Geduld, bis Gott dir was in die Hand gibt. Das ist die Lösung. Das, jetzt wird es besser. Wir müssen das lernen, durchzuhalten. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, vielleicht noch zwei Bibelstellen, die gehe ich aber jetzt nicht mal durch, Hebräer 6, Vers 15. Abraham wartete geduldig, Galater 6, Vers 9, nicht müde werden, denn es wird eine Zeit kommen, wo wir ernten, wo Gott uns die Lösung in die Hand gibt. Das ist das Versprochene von der Bibel. Wenn du dann mal irgendwie sagst, Mensch, wie lang soll das dauern, dann lese Galater 6, Vers 9 und lass nicht nach, einfach weiterzugehen, Gutes zu tun und werde nicht müde, denn zu einer gewissen Zeit, zu seiner Zeit, werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Wenn wir vorher ermatten, werden wir auch nicht ernten, die Lösung ernten. Oder was es auch immer ist. Nicht müde werden. Nicht aufgeben. So, nächster Punkt. Vertrauen. Vertraue auf das Wort Gottes, dass es wahr ist. Das war noch so ein Punkt, was ganz sich verbinden muss mit diesem Abstehen extra. Mit dem Wort Gottes, mit dem Lobpreis, Wort Gottes proklamieren. Habe ich nicht so extra, aber fällt mir jetzt gerade ein, könnte man irgendwie noch an so einem Punkt mit hinzufügen. Dem in sich stärken im Herrn oder beim Lobpreis, wie auch immer, dass wir auch einfach Wort Gottes einfach proklamieren können. die Zusagen uns laut vorlesen. Und da will ich eine Anmerkung machen, dass ich manchmal Leute getroffen habe oder Leute mir gesagt haben, ja, das habe ich alles gemacht. Ich habe proklamiert wie Weltmeister, es ändert sich nicht. Und dann stehst du da und sagst, habe ich da den Rat gegeben, sag, oh, das wird schon gut, die Wort Gottes proklamieren und spreche die Bibelverse aus. Und dann kommt er 14 Tage wieder, drei Wochen später, hat sich gar nicht geändert, ich habe proklamiert wie Weltmeister, ich blöder Ratschlag. Es muss sich mit Glauben verbinden. Du musst das Wort, was ich eben gerade gesagt habe, du musst dem Wort vertrauen. Das muss ich mit Glauben verbinden. Ja, das wird werden. Ein stures, einfach runterrasseln hier steht und im Herzen, ich meine damit so im Herzen, dieses Misstrauen, dieses Wort persönlich. Das ist der Punkt. Tief im Herzen beginnt der Mensch zu glauben oder nicht zu glauben. Und da kannst du auch proklamieren wie ein Weltmeister oder Lobpreisen, Verstärker aufdrehen und es hilft alles nicht. Wenn du eigentlich glaubst, das hilft sowieso nicht. Du musst anders dort rangehen. Also alleine nur das sture Ritual wird uns nicht rausbringen aus dieser Sache. Es muss diese auf der einen Seite die Tätigkeit, oh, jetzt singe ich mal ein Lied oder jetzt lege ich mal meine CD ein oder jetzt proklamiere ich mal das Wort. Du musst sagen, das ist jetzt meine Rettung. Jetzt kommen wieder diese Gedanken, du wirst sowieso nicht gebraucht und keine Sau will dich hören und das ist alles sowieso, das kannst du doch stecken lassen und das ist doch alles verkehrt. Dann musst du sagen, oh, jetzt sage ich, du hast aber gesagt, es steht geschrieben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Leute manchmal falsch machen, weil die sagen, das mache ich doch alles. Aber du hast tief im Herzen so ein, dann rät, na gut, hat der Älteste gesagt, mache ich, er hat mich das nächste Mal gefragt, ich habe nicht proklamiert, na klar, du ich proklamieren. Vergiss es. Das bringt nichts. Sondern es muss ich mit Glauben und dem Vertrauen auf das Wort, das Vertrauen auf die Verheißung. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, um aus Hoffnungslosigkeit rauszukommen, um diese Weiche umzustellen, Vergangenheit loslassen. Die Vergangenheit loslassen beginnt mit Vergeben auch, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und da habe ich auch was gelernt, was ich euch gerne weitergeben will. Ich habe das gleiche wie mit dem, ja, ich habe proklamiert, hat nicht geholfen. Du musst mal, wenn du rauskommen willst aus deiner Situation, aus deiner Hoffnungslosigkeit, du musst mal deinem Ex-Mann, deinen Eltern, du musst mal vergeben.
Ja, habe ich gemacht, schon 100 Mal, das hilft dir nicht.
Da stehst du da, gibst den Ratschlag, du musst vergeben, die Leute machen das treu und sagen, funktioniert nicht, doofer Ratschlag. Ich habe mich manchmal gefragt, was ist das? Was ist das? Warum vergeben die Leute und machen das? Und ich sage, Herr, sag mal, stimmt dein Wort nicht? Oder was ist denn da los? Ne, ich denke, vergeben, bist da raus, das ist wie die Folterknechte, du vergibst und dann geht es dir besser und es scheint nicht zu funktionieren. Und der Heilige Geist hat geholfen. Ich bin da auf einen Schlüssel gekommen. Es gibt die Medaille, das Vergeben ist die eine Seite von der Medaille, vergeben. Auf der anderen Seite der Medaille steht, aus der Schuld entlassen. Und viele Leute glauben, vergeben zu haben, aber sagen, das vergesse ich dir nicht. Bist du noch was schuldig? Klar, ich habe vergeben, kein Problem. Ne? Aber das Ding war fett. Das Ding war fett. Noch einmal, ich entlasse die betroffenen Leute, die mir vielleicht Leid getan haben, entlasse ich nicht aus der Schuld. Die Liebe meines Vaters, meines irdischen Vaters, die er mir nicht geben konnte. Eigentlich bist du mir noch das schuldig. Das, was ich wegen meiner Charakterbildung, meiner Erziehung nicht gelernt habe, weil vielleicht meine Mutter Depressionen hatte und konnte mich nicht richtig erziehen, dass du mir nicht gelernt hast, wie ich als Frau richtig durchs Leben gehen soll, eigentlich bist du mir das noch schuldig. Eigentlich müsstest du das noch nachholen, wobei meine Mutter vielleicht 75 ist oder irgendwas. Das sind alles erfundene Beispiele. Nicht aus der Schuld entlassen macht Vergebung nicht wirksam, lässt Vergebung nicht wirksam sein. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte zu dem Thema unter dem Punkt Vergangenheit loslassen. Und manchmal ist es einfach nötig, dass wir Dinge einfach aus der Vergangenheit mal lassen. Einfach mal weitergehen. Einfach mal eine Sache. Manche Leute, die leben ewig in der Vergangenheit. Kommt davon nicht los. Sachen, wo jetzt ist mal gut. Fäll den Baum, schneid ihn ab und geh weiter. Pflanzen neuen.
Okay, könnte man jetzt noch ein Stück ausweiten. Zeitlich gelingt mir das jetzt nicht, das noch so auszuschmücken. Aber ich denke, ihr habt begriffen, was ich meine. Die Vergangenheit loslassen. Vergeben, aus der Schuld entlassen. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, und dann hatten wir ja schon eine Stelle gehört, nicht aufgeben. Wir hatten das schon gelesen im Prediger 9, Vers 4, hattet euch vielleicht schon notiert, für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Nicht aufgeben. Und manchmal sind es kleine Bibelstellen, kleine Dinge, wo wir uns wieder ermutigen müssen, durch ein Wort Gottes, nicht aufzugeben. Es gibt noch eine Hoffnung. Eine verschiedene Stellen, da könnt man aufschreiben, Hebräer 7, Vers 19. Gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. Oder Hebräer 6, Vers 18. Dass wir die dargebotene Hoffnung ergreifen, Zuflucht nehmen, dass wir nicht aufgeben. Für jeden, der aufgibt und der aufhört zu hoffen, ist Versagen unvermeidlich. Du aufgegeben hast, wird das Versagen, steht dem Versagen und den negativen Dingen Tür und Tor offen. Das heißt auch, der erste Schritt, du musst dich weigern aufzugeben. Nein, ich werde jetzt nicht im Selbstmitleid baden, bis es nicht mehr geht. Ich weigere mich aufzugeben. Es gibt Hoffnung. Hoffnungslosigkeit am Ende lähmt. Und deswegen dürfen wir da nicht aufgeben. Manchmal, ich möchte euch ein ganz kleines Bild erzählen, ein kleiner Videoclip, den wir im Internet gesehen haben. Das heißt, ich habe ihn selber nicht gesehen, ich habe ihn nur erzählt bekommen. Und das war jetzt bei der letzten Flutwelle, die wir hatten. In Sachsen und in verschiedenen Geschichten, und da war es ja ziemlich dicke, und da hat man so einen Videoclip gesehen von so einem Amateurfilmer, der hat in einer Situation ein kleines Motorboot, ein kleines, vielleicht ein Gummiboot mit einem kleinen 2PSer dran gefilmt, der auf einen extrem angeschwollenen Fluss, also angestiegenen Fluss, gegen die Strömung geduckert ist, und da ist auf so eine Brücke zugefahren. Bei der Brücke war gerade noch so das Letzte zu sehen, bevor oben schon die Straße war. Der Wasserstand war schon total oben. Und das Lustige, was an diesem Video lustig sein sollte, oder was eben, warum sie das dann eingestellt haben, da kommen die von der Stelle. Das war eine Flut, und das war gerade eine halbe. Die Flutwelle kam, der Druck von dem Fluss war, und der 2PSer, und der stand auf der Stelle. Das war minutenlang in diesem Video. Was mir daran gefallen hat, oder was man an diesem Bild lernen kann, stell dir vor, der sagt, ich komme nicht vorwärts, ich stell den Motor ab. Tschüss. Ein Moment diesen Motor abstellen, sicherlich hinken alle Beispiele, und das sagt, ja, vielleicht geht der Sprit aus oder vielleicht dies oder das. Also ich weiß, dass das alles nicht, worauf ich auch hinaus will, dieser Zustand, dass der in diesem Fluss mit seinem 2PSer nicht vorwärts gekommen ist, war eine Ausnahmesituation. Das heißt, eine Flutwelle geht in einem gewissen Moment für eine gewisse Zeit mit einem Übermaß von Wasser durch diese Engstelle. Das heißt also, wenn das ein normaler Fluss gewesen wäre, der immer so viel Wasser führt, irgendein Mississippi, ein Nil oder so, würde ich sagen, es ist dämlich, mit dem 2PSer auf dem Nil gegen Strom zu schwimmen, das schaffst du nicht. Da musst du dir entweder ein anderes Boot suchen oder einen anderen Fluss auswählen. Aber unsere Lebenssituationen sind manchmal so, du fühlst dich wie im 2PSer gegen eine Flutwelle und kommst nicht von der Stelle. Den ersten Hinweis, der da wichtig ist, schalt um Himmels Willen den Motor nicht ab. Wenn du jetzt aufhörst zu glauben, wenn du jetzt aufhörst zu beten, wenn du jetzt aufhörst, irgendwas zu machen, dann schießt du ins Abseits.
Die Flut, es kann sein, dass die Flutwelle in einer Viertelstunde durch ist. Der Wasserstand wieder sinkt und deine 2 PS dich wieder ein bisschen vorwärts bringen. Das haben viele in diesem Moment nicht im Blick. Die sehen die Flutwelle, den Druck, dass die 2 PS nicht reichen. Große Scheiße, kann ich gleich abstellen. Und das ist ein riesengroßer Fehler. Das meine ich mit nicht aufgeben. Du musst dich weigern, das einfach nicht zu tun. Manchmal, wie, das hat man jetzt schon die Woche auch schon, wie der Annegret schon sagt, manchmal hilft einfach nur weiteratmen. Es ist manchmal eine Lösung, weil die schnellen Dinge und sofort muss was geschehen und alles. Es ist gefährlicher, eine falsche Entscheidung zu machen. Da kann ich schon gleich aus der Gemeinde rausgehen und da kann ich gleich kann ich aufhören mit Glauben oder so. Das sind die größeren Fehler. Es kann manchmal sein, dass du einfach nur durchhalten. Einfach mal, seh zu, dass du den Motor nicht abschaltest. Die Situation kann in einer Viertelstunde, jetzt bei dieser Flutwelle, schon ganz anders sein. Und so kann es auch in der Lebenssituation sein. Die Situation kann in einem Vierteljahr schon wieder ganz anders sein. Also nicht aufgeben. Weigere dich, ein nächster Punkt, weigere dich, den Lügen zuzuhören. Das ist eine ganz beliebte Geschichte für Leute, die an Hoffnungslosigkeit leiden. Die hören ihren eigenen Lügen oder manchmal auch den Lügen anderer zu. Sie neigen ihr Ohr den falschen Dingen zu. Wir hatten das vorhin in der Bibelstelle auch, dass es mit dem Ohr zu tun hat, was wir hören, um unser Herz zu schützen. Und deswegen weigere ich dich, den Lügen zuzuhören. So beliebte Lügen sind, allen anderen geht es besser. Alle anderen haben keine Probleme, nur ich habe die Probleme. Und in allen Problemen habe ich nur die größten Probleme. Du darfst auch in Situationen, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Krankheit. Da kann es passieren, dass du wirklich eine Diagnose hast, dass du krank bist. Momentaner Zustand, jetzt erst einmal, die Ärzte haben gesagt, ja, vielleicht sogar eine schlimme Krankheit. Wir dürfen in diesem Fall, wo wir denken, jetzt macht sich Hoffnungslosigkeit breit, wir dürfen zum Beispiel eine Diagnose nicht mit einem Urteil verwechseln. Eine Diagnose ist ein momentaner Zustand, der jetzt meinetwegen nicht optimal ist, vielleicht körperlich. Aber lass die Diagnose nicht zu einem Urteil werden. Jetzt ist mein Ende beschlossen. Jetzt wartet nur noch der Rollstuhl auf mich. Jetzt muss ich mich ein Leben lang spritzen. Oder. Verwechsel das nicht. Eine Diagnose kann sein, wir stehen alle im Leben und ich finde auch dieses ungute Ignorieren ist auch nicht richtig. Es gibt Tatsachen, die sind einfach wahr. Aber was wir machen müssen, ist, wir können und dürfen leugnen, dass die Umstände unser Leben weiter bestimmen. Sagt, okay, das ist jetzt Krankheit, das ist jetzt ein Problem, das ist eine finanzielle Sorge, aber ich weigere mich, dass das mein Leben weiterhin bestimmen darf. Ja, das ist nicht schön, ich habe jetzt meine Arbeit verloren, das ist auch finanziell jetzt. Aber die Arbeitslosigkeit bestimmt nicht mein Leben, sondern Gott bestimmt mein Leben. Das ist ganz wichtig. Bei dem Punkt, weigere dich den Lügen zuzuhören, kommen wir auch auf den Punkt, dass das viel mit dem Umgang zu tun hat, habe ich heute schon mal erwähnt. Achte auf deinen Umgang. Wir dürfen uns unseren Umgang aussuchen. Du darfst mit Menschen, die dich negativ beeinflussen, darfst du den Umgang meiden. Das heißt, und wenn du in Situationen bist, wo das mit dem Umgang, wo du sagst, also den kann ich nicht irgendwie aus dem Weg gehen, weil es vielleicht die Geschwister in der Gemeinde sind oder weil es vielleicht in der Familie oder vielleicht der eigene Ehepartner ist, dann darfst du ihm sagen, wo die Grenzen sind und sagen, diese Aussprüche dulde ich ab jetzt nicht mehr. Dieser Satz, das schaffst du sowieso nie und du hast das schon immer nicht hingekriegt. Das dürfen wir sagen, diesen Lügen höre ich nicht mehr zu. Da müssen wir aktiv sein. dass wir uns weigern, den Lügen zuzuhören und auch dafür sorgen, dass wir aus dem Einflussbereich dieser Lügen herauskommen. Wenn du die falschen Freunde hast, die dich immer wieder runterziehen, dann ist es vielleicht mal ratsam, den Freundeskreis zu wechseln. Oder zumindest erst mal zu beginnen, vielleicht mit den Freunden zu reden, dass sie vielleicht anders reden, anders denken. Und wenn das nicht geht, dann kann das sein, dass es die falschen Freunde sind. Ein nächster Punkt noch ganz schnell, um das zu Ende zu bringen. Beteilige dich selbst an dem Heilungsprozess. Das ist eine ganz wichtiger Punkt. Wenn wir in hoffnungslosen Situationen sind, ist es eine falsche Haltung zu sagen, dass du glaubst, dass andere dich jetzt da mal rausbringen müssen. Und andere können da jetzt, es kann durchaus sein, dass Leute für dich beten und auch Leute dich tragen und dass einer den anderen Last, also mithilft, das zu Jesus zu bringen, das ist alles okay. Aber du kannst dich nicht rausnehmen aus diesem Heilungsprozess und sagen, ich bin jetzt enttäuscht, ich bin hoffnungslos, macht ihr mal. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen, die lohnt sich einfach auch nochmal zu hören, weil die uns einfach auch vom Herzen her anspricht, oder mich hat es jedenfalls sehr angesprochen. Da war eine Situation geschildert von einem Patienten, der eine Operation hatte, eine schwere, wahrscheinlich eine Herzoperation. Und dazu mussten sie für die Operation das Herz stilllegen. Muss es wohl geben, dass es das gibt, dass man das Herz stilllegt, dann irgendwie die Operation durchführt und dann gibt es medizinische Möglichkeiten, wahrscheinlich das Herz wieder in Gang zu bringen. Und dort in diesem Buch, wo ich das gelesen hatte, da berichtete halt von seinem Bruder und die haben die Operation durchgeführt und dieser normale Prozess und dann hatten sie ein Problem. Die haben das Herz nicht zum Schlagen bekommen. Und da hat der Chirurg etwas Erstaunliches gemacht. Also ganz klar, Herz außer Betrieb ist Vollnarkose und so weiter, ist es völlig klar. Vollnarkose, Herz geht nicht. Und der Chirurg hat Folgendes gemacht. Er hat sich über diesen Patienten gebeugt und hat ihn ins Ohr gesprochen. Er hat ihn angesprochen mit seinem Namen und hat gesagt, wir haben hier ein Problem. Wir bekommen Ihr Herz nicht mehr zum Schlagen. Befehlen Sie bitte Ihrem Herz, dass es wieder schlägt. Und augenblicklich ging das Herz an zu schlagen. Also das ist etwas, wenn ihr in Situationen seid oder mit Leuten in Berührung seid, die in so einer Situation sind, wo sie sagen, ich fühle mich, als wenn mein Herz nicht mehr schlägt. Es gibt kein geistiges Leben mehr. Es ist tot. Befehle deinem Herzen wieder zu schlagen. Das funktioniert. Das ist damit gemeint. Beteilige dich an diesem Heilungsprozess. Ja. Dann nenne ich mal noch zwei Punkte, auf die ich jetzt mal noch nicht weiter eingehe, weil die im Sinn gemäß auch schon genannt wurden. Aber ein wichtiger Punkt in diesem ganzen Hoffnungslosigkeitsding ist, achte auf deine Gedanken. Wir werden herausgefordert im 2. Korinther 10, Vers 5, jeden Gedanke gefangen zu nehmen, der sich gegen die Wahrheit Gottes erhebt. Also achte auf deine Gedanken. Die sind letztendlich der Vorläufer für deine, hier haben wir das, für deine Worte und für deine Taten. Ja, da sind wir also bei dem nächsten Punkt, achte auf deine Worte. Das ist dann das nächste. Was redest du? Wie redest du? Und zum Schluss möchte ich noch einen wichtigen Punkt nennen, der auch oftmals ein Fehler ist, warum Leute aus Hoffnungslosigkeit nicht herauskommen. Ändere deine Haltung. Ja, was soll ich denn gegen die Umstände tun? Es ist nun mal so. Und da gibt es eben einen gewissen Wind in meinem Leben, eine gewisse Situation und das treibt mich in eine Ecke. Ich kann ja gar nicht anders. Und da habe ich etwas Schönes gelernt. Da antworte ich immer gern mit dem Ballonfahrerprinzip. Weil die Leute Folgendes mir oder uns manchmal erklären wollen. Ich bin eigentlich nur ein Heißluftballon und wenn der Wind von Westen kommt, dann fliege ich nach Osten. Da komme ich nicht nach Norden. was will ich denn tun? Ich kann doch den Wind nicht ändern. Stimmt. Stimmt. Du kannst den Wind nicht ändern. Aber du kannst was anderes machen. Ändere deine Höhe. Wer sich ein klein wenig mit dieser ganzen Luftgeschichte auskennt, weiß, dass in der Luft mehrere Luftströmungen existieren. Und die auch in verschiedene, die Winde in verschiedene Richtungen wehen. Und damit ein Ballon seine Fahrtrichtung ändern kann, muss er seine Höhe ändern. Entweder aufsteigen oder runtergehen, um in eine andere Luftschicht zu kommen, die ihn in die richtige gewollte Richtung bringt. Und das meine ich mit diesem Ballonfahrerprinzip, ändere deine Haltung. Es kann sein, dass du in einer Situation der Hoffnungslosigkeit bist und du musst runterkommen. Du musst dich demütigen, du musst mal aus dieser Luftschicht heraus. Bei mir liegt der Fehler nicht, ich habe alles richtig gemacht, die anderen sind alle so böse. Kann sein, dass du mal runter musst, damit der Wind Gottes dich in eine andere Richtung bringen kann, raus aus dieser Hoffnungslosigkeit. Es gibt aber auch eine andere Situation, wo du sagst, also ich mache alles falsch und ich kriege das nicht hin. Und ich, ja, bei mir war das immer, das ist so, ich bin ja, ich bin da so geboren, das ist halt so, ich kann das nicht. Da kann das sein, dass du mal sagst, dreh mal die Gasflasche auf, mach mal ein bisschen Hitze, steige mal auf in eine andere Situation, Richtung, verabschiede mal die Minderwertigkeit, beten wir gegen solche Sachen. Du musst mal ein Stück aufsteigen, um in diese Windrichtung zu kommen, wo Gott dich hinbringt. Verabschiede mal das Selbstmitleid oder Unzufriedenheit oder Passivität. Ändere deine Haltung. Das kann uns aus Hoffnungslosigkeit herausbringen. Von Hiob ist geschrieben, dass sein Geschick sich änderte, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und da kommt so ein letzter Punkt, den ich vielleicht an der Stelle noch nenne. Halte Ausschau, wo du anderen dienen kannst. In Situationen der Hoffnungslosigkeit glaubst du immer, alle anderen müssen sich um dich drehen, weil du bist ja jetzt gerade nicht in der Lage, jemandem zu helfen. Und das ist manchmal ein sehr fataler Fehler, weil das betont die Ich-Bezogenheit. Ich habe jetzt ein Problem, mir geht es so schlecht, ich brauche jetzt Hilfe. Aber es ist hilfreich, Ausschau zu halten, wo du anderen helfen kannst. Ja, und da schließen wir das hier ab an dieser Stelle, weil ich wollte euch diese Instrumente so ein bisschen an die Hand geben, weil mein Ziel war in dieser Sache, dass ihr wisst, was lasse ich in mein Herz, wie gelingt es mir, diesen Hebel umzulegen, dass es Hoffnung gibt. Es gibt immer Hoffnung für dein Leben. Und das bringt dich hinein in Beständigkeit, ja, in Ausdauer und am Ende in diese Stelle, mit der schließe ich jetzt ab, Jesaja 61, Vers 3, mit dem Willen Gottes, der da beschrieben ist, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Ein betrübter Geist, das ist dieser hoffnungslose Geist. Aber der soll weggenommen werden, dafür gibt es Feierkleider, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit und Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Amen.